Ja, wir haben ein schönes Lied gesungen und ich bin jedes Mal begeistert von diesem Lied. Da ist alles drin. Wir sprechen über unsere Gemeindevision und über unsere 5 Ziele. Und zur Gemeindevision zeige ich immer wieder das Bild und das werde ich noch einmal zeigen am nächsten Sonntag. Es kommt auf die Vision an, in allen Bereichen, im Sport, in der Wirtschaft, in der Schule, in der Ehe, in der Familie, aber auch in der Gemeinde. Wenn man keine große Vision hat, dann wurstelt man so vor sich hin. Und wenn man nicht ganz gelangweilt ist und vielleicht in tiefe Depression verfallen ist, dann wurstelt man weiter noch. Aber man kann es auch so wie dieser Mann. Er behaut nicht nur die Steine, er baut nicht nur Teile dieses Gebäudes, sondern er baut eine große Kathedrale. Und das gibt ihm jeden Tag, jeden Morgen neue Kraft, neue Energie, Begeisterung. Das inspiriert ihn. Unsere Gemeindeziele haben wir schon genannt. Unsere Vision ist, dass wir eine Gemeinde nicht nur für uns sind, sondern für andere. Eine Gemeinde ist auch nicht nur für dich und für mich, für andere, die hier sitzen, die zu der Gemeinde gehören, aber auch die Gemeinde ist da für die Menschen, mit denen wir im Alltag zu tun haben. Und wir haben schon gesprochen über unsere Ziele, Anbetung, ein Lebensstil der Anbetung, Gemeinschaft, Dienst. Heute geht es um die Evangelisation. Wir sind beauftragt zur Evangelisation. Dazu habe ich euch einen Bibeltext mitgebracht, etwas anders als die wir vorher gelesen haben, aber als Ergänzung, um zu zeigen, dass die Bibel voll ist von Ermutigungen dazu, dass wir das, was wir haben, mit anderen teilen. Markus 16, nach der Übersetzung, neue evangelischen Übersetzung. Nach seiner Auferstehung am frühen Sonntagsmorgen erschien Jesus zuerst der Maria aus Magdala, aus der 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging zu den Jüngern, die um ihn trauerten und weinten, und berichtete ihnen, dass Jesus lebe und sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Danach zeigte sich Jesus in anderer Gestalt 2 von ihnen, die zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten gleich zurück und berichteten es den anderen. Doch auch ihnen glaubten sie nicht. Schließlich zeigte sich Jesus den 11 Jüngern selbst, als sie beim Essen waren. Er rückte ihren Unglauben und Starrsinn, weil sie denen nicht hatten glauben wollen, die ihn als Auferstandenen gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und macht die Freudenbotschaft Gottes allen Menschen bekannt. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig bleibt, wird von Gott verurteilt werden. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort. Und wir danken dir dafür, dass du dein Wort heute noch lebendig machen möchtest, auch für uns heute, für jeden von uns und für uns alle. Erschenke uns die Gnade, dass wir über unsere Müdigkeit, hinter unserer Müdigkeit, Aufregung, Zerstreutheit treten können, dass unsere Sympathien und Antipathien, Befindlichkeiten zurücktreten hinter dein Wort und dass du uns alle ansprichst und dass du es tun wirst. Dafür danken wir dir schon im Voraus. Amen. Evangelisation. Es geht darum, dass wir Menschen zu Jesus Christus, zu der Botschaft von Jesu Opfer am Kreuz ziehen und dass wir eine Gemeinschaft bilden, die das weiter wieder macht. Warum verkündigen wir eigentlich? Warum erzählen wir das? Was genau, was konkret verkündigen wir? Was hält uns davon ab, es weiterzugeben? Und wie können wir es überwinden, diese Schwierigkeiten? Ich würde vorschlagen, wir gehen der Reihe nach, fangen mit dem ersten Punkt an. Das habe ich gerade gelesen. Warum verkündigen wir? Wir haben auch aus den anderen Lesungen das heraushören können. Wir verkündigen die Freudenbotschaft, weil Jesus es seinen Jüngern und uns befohlen hat. Er hat uns das nicht empfohlen, sondern befohlen. Das ist ein kleiner Unterschied, ja? Eine kleine Wortspielerei mit einer gewichtigen Bedeutung. Das ist ein Befehl. Und worum geht es bei dieser Verkündigung des Evangeliums? Das sind gewichtige Botschaften. Es geht dabei um Leben und Tod, um Errettung und Verdammnis. Und dieses Evangelium ist auch das Beste von allem, was wir zu bieten haben. Wir haben nichts Besseres. Das ist das Beste. Und manchmal müssen wir mit unseren Vorstellungen zurücktreten, wenn sie dem widersprechen oder es nicht unterstützen. Im Philipperbrief lesen wir: Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder, ohne Ausnahme, wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Damit wir nur wissen, wie das eines Tages sein wird. Eines Tages werden alle, ob sie es gehört, verstanden und geglaubt haben oder nicht, Jesus erkennen und auf die Knie gehen, freiwillig oder gezwungenermaßen, weil sie dann alle erkennen, Jesus Christus ist der Herr. Meine lieben Menschen suchen im Grunde genommen Gott. Puh, da wird es mir heiß, wenn ich dran denke. Und jetzt geht es richtig los. Also Menschen suchen wirklich Gott. Und das tun sie manchmal unbewusst. Aber das steckt in ihrer DNA. Die Suche nach dem Sinn des Lebens und letztendlich auch nach Gott. Davon spricht die Bibel. Und das Wort kennen wir schon. Das haben wir schon hier öfter gehört. Im Buch der Prediger, im Buch des Predigers, Kapitel 3, lesen wir, er hat alles schön gemacht in seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Die Menschen tragen die Ewigkeit, die Sehnsucht nach Ewigkeit bei Gott in ihren Herzen. Die Frage ist, wo und mit wem verbringen wir und verbringen die anderen Menschen die Ewigkeit? Und das ist eine ganz wichtige Frage. Ich war gestern bei einer Urnenbeisetzung und die meisten Menschen, die da waren, haben vom Totenblasen keine Ahnung. Sie glauben nicht. Und ihnen zu sagen, dass es eine Ewigkeit gibt, dass es nicht, nachdem die Erde über die Urne gefallen ist, über den Sarg, das alles geht noch nicht zu Ende. Hallo, aufwachen, es kommt noch was. Es kann was Schönes kommen und vielleicht was Schreckliches, je nachdem. Also die Bibel benennt uns hier zwei Orte. Und zwar Himmel, die Ewigkeit mit Gott und die Hölle. Ohne ihn. Wir haben darüber, über die Hölle, eine ausführliche Predigt gehört. Und ich verrate euch was. Die Hölle wird voll sein mit aufgeklärten Menschen, die es nicht für nötig hielten, an Gott glauben zu müssen, weil sie dachten, ein aufgeklärter Mensch braucht es nicht. Man kann es alleine schaffen. Da wird die Hölle gefliest sein mit aufgeklärten Menschen. Unsere christliche Botschaft aber in erster Linie ist nicht, den Menschen mit der Hölle Angst zu machen. Nein, das nicht. Das sollen wir ihnen durchaus sagen. Aber unsere Botschaft ist in erster Linie das Evangelium von der Rettung. Dass wir eine Ewigkeit mit Gott verbringen können. Nicht die Hölle. Aber wir müssen klar sagen, diese Perspektive gibt es auch. Denn durch Jesus Christus können alle Menschen, und alle Menschen sind Sünder, können alle gerettet werden. Dieser Jesus hat auch ganz klar von Sünde gesprochen. Und er hat auch zur Umkehr aufgerufen. Ohne diese Umkehr gibt es keine Gemeinschaft mit Gott. Er sagte, dass uns die Sünden durch den Glauben vergeben werden. Und diese Umkehr bedeutet eine Neujustierung des Lebens. Ihr kennt das vielleicht, ja? Man muss Geräte neu justieren, damit es funktioniert. Das fängt schon mit dem Drucker an. Neujustierung, Umkehr im geistlichen Sinne bedeutet, dass wir uns von einem Leben in Sünde trennen und anfangen zu leben in einer tiefen Beziehung mit Gott und ein Leben führen, das kompatibel ist mit dem, was Jesus uns in seinem Evangelium gesagt hat. Es geht um eine Liebesbeziehung zu Gott. Wir verkündigen also das Evangelium, damit Menschen gerettet werden und in der Ewigkeit bei Gott sind. Es kann vorkommen, und ich sage euch, es kommt schrecklich oft vor in christlichen Kirchen, dass man das nicht sagt, in aller Deutlichkeit. Aber das ist unser Auftrag, das zu sagen. Was konkret verkündigen wir? Was ist der Inhalt dieses Evangeliums? Wir lesen im Römerbrief, denn in der Schrift heißt es, die Botschaft ist dir ganz nahe. Sie ist auf deinen Lippen und in deinem Herzen. Es ist die Botschaft von der Erlösung durch den Glauben an Christus, die wir verkündigen. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Unsere Botschaft ist die gute Nachricht von Jesus Christus, Gottes Sohn, der auf diese Erde kam, um uns zu retten. Es ist die Botschaft von Jesus Christus, Gottes Sohn, der gekreuzigt wurde, der gestorben ist und auferstanden. Das war seine freiwillige Mission. Er hat es getan für uns, um uns zu retten. Und wenn wir an ihn und an das, was er für uns alles getan hat, glauben, wenn wir das annehmen, sind wir gerettet. Jetzt aber nicht schlafen, bitte aufwachen, auch wenn ihr das 10.000 Mal schon gehört habt. Das ist die Botschaft. Hat der Letzte schon die Aufgabe gemacht? Ja, okay, gut. Was haben wir hier in unseren Gottesdiensten zu bieten? In allen unseren Veranstaltungen? Eine Unterhaltung? Vielleicht. Eine Show? Manchmal vielleicht. Belustigung? Humor? Das haben wir gerne. Aber nein, nicht das in erster Linie. Wir haben nur eins zu bieten, hinter das sich alles andere anreihen muss, stellen muss. Nämlich, wir haben eine klare Botschaft. Jesus Christus, der Retter und Erlöser der Welt. Punkt. Das ist unsere Botschaft. Und wenn irgendwas, sagen wir mal so, die Ausstattung dieses Raumes, das stören sollte, verhindern, dann müssen wir es ändern. Wenn unsere Lieder das nicht klar herausstellen, müssen wir andere Lieder singen. Wenn wir das irgendwas hier in der Gemeinde tun, was dem entweder widerspricht oder es verwischt, dann müssen wir es auch neu justieren und verändern. Von diesem Christus, dem versprochenen Messias, dem Schmerzensmann, hören wir schon im Alten Testament, damit es uns klar wird, was es Gott gekostet hat. Da lesen wir im Jesaja-Buch, wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Dieser Jesus, Gottes Sohn, hat all das auf sich genommen, obwohl das gar nicht musste. Für unsere Rettung hat er diese Schmerzen erlitten. Und das verkündigen wir. Wir verkündigen nicht nur den glorreichen Jesus, wir verkündigen Jesus ganz, mit allem, was er für uns getan hat. Er ist es wert, dass wir es für ihn tun. Und er ist es wert, dass wir alles aufgeben, um mit ihm leben zu können. Und die beste Botschaft der Welt lautet, dein Leben ist nicht hoffnungslos, nicht chancenlos. Du kannst einen Sinn finden in Christus. Du kannst gerettet, aufgerichtet werden und du bekommst Frieden in deinem Herzen. Und wisst ihr was? Mit Frieden lässt sich viel besser leben. Auch lernen in der Schule, an der Uni, arbeiten, auch in der Ehe leben. Davon träumen viele. Was hält uns davon ab, die gute Nachricht weiterzugeben? Wenn es also um Leben und Tod geht, wenn wir die beste Botschaft dieser Welt haben, warum erzählen wir das nicht? Oder machen wir das zu selten? Oder wir reduzieren das nur auf Gemeinde und Gemeindeveranstaltungen? Warum sagen wir es nicht weiter? Warum behalten wir das alles für uns? Warum helfen wir anderen nicht, obwohl wir für sie eine Heilsbotschaft haben? Warum erzählen wir ihnen nicht, dass sie gerettet werden können? Dass sie ein sinnvolles Leben voll Frieden führen dürfen mit Gott? Das Bild kennt ihr. William Booth lebte im 19. Jahrhundert. Er war ein Mann Gottes und er hatte ein brennendes Herz für verlorene Menschen. Und Gott hat ihm eines Tages, er war damals unterwegs, nicht mit der Deutschen Bahn, sondern mit der Eisenbahn von damals, deshalb kam er auch pünktlich an. Auf jeden Fall, als er da im Zug saß, und da bekam er ein Bild von Gott. Dieses Bild hier. Er sah die Menschen um sich her mit dem inneren Auge. Und er erzählte das später und ein Künstler, unbekannter Künstler, hat im 20. Jahrhundert das gemalt. Und die Vision erzählt von einem stürmischen Meer. Aus diesem Meer ragt ein steiler Felsen. Dieser Felsen steht für das Heil, für die Rettung in Jesus Christus. Am Fuß dieses Felsens wurde eine Plattform gebaut. Die ist voll Menschen. Auf der stehen Menschen, die gerettet wurden. Jung und alt. Ganz unterschiedlich. Sie sind mit allem Möglichen beschäftigt, so wie wir in unserem Alltag. Manche essen was, sitzen an einem Tisch in einem Restaurant, die anderen machen Sport, noch jemand sitzt dort und denkt sich Löcher in der Luft oder was auch immer, ein Orchester spielt, ein Maler malt ein Bild. Ganz normales Leben. Was mich und was den Betrachter an diesem Bild irritiert, ist, da gibt es noch andere Menschen. Sie treiben in hohen Wellen um diese Insel herum, um diesen Felsen herum. Einige kämpfen offensichtlich um ihr Leben. Einige sind schon ertrunken, andere treiben einfach dahin. Einige schreien um Hilfe. Aber auf dieser Plattform scheint diese Tatsache keinen zu kümmern. Die machen einfach weiter. Nur am Rande sieht man ein paar, die versuchen dazu helfen, Hand auszustrecken. Aber sonst macht keine Anstalten, um den Ertrinkenden zu helfen, um sie zu retten. Was hält uns davon ab, dass wir die Botschaft von Jesus Christus, von der Rettung, nicht weitergeben? Einige Gründe. Feigheit, Menschenfurcht und Angst. Das muss man sich erstmal so auf der Zunge zergehen lassen. Feigheit, wir sind einfach feige. Wir haben Angst vor den Menschen. Was sagen sie denn? Vielleicht sagen sie, der spinnt oder die spinnt ganz und ich wusste schon immer, aber das hat mir das nur bestätigt. Was sagen die dazu? Was denken sie über mich? Egoismus, Eigenliebe. Das ist die Ursache. Feigheit, Menschenfurcht und Angst, die hängen alle mit Egoismus zusammen, weil wir an uns selbst denken. Tut mir leid, aber da rede ich von mir selbst. Und ich fürchte auch von dir. Es gibt andere Gründe. Trägheit und Lustlosigkeit. Wir leben unser Leben und da habe ich keinen Bock noch, was daran zu ändern, so ungefähr. Läuft heute so ein super Film und dass mich da gerade jetzt mein Freund anruft und erzählt von irgendwas, das er zerstört, am Boden zerstört ist und ich habe aber keine Zeit, ich will weiter Fußball gucken, was auch immer. Wir sind einfach träge. Wir haben keine Lust. Weil wir nur Aktionismus betreiben vielleicht. Wenn es uns passt, dann rennen wir die Leute an. Dann gehen wir ihnen auf die Nerven. Und erzählen ihnen mit aller Gewalt die gute Nachricht. Ja? Aktionismus. Das jahrhundertelang haben Gemeinden das gemacht. Und ich fürchte auch diese Gemeinde. Oder wegen unserer vermeintlichen Unfähigkeit. Ach, ich kann nicht reden. Da gibt es schon Leute, die begabt sind, um es zu tun. Und vor allem, ich kenne mich nicht in der Bibel aus. Und ich kann nicht argumentieren. Tja. Das kann jeder sagen, je nachdem, mit wem wir sprechen. Aber darauf kommt es letztendlich nicht an. Unsere Lieblosigkeit, so unter dem Strich, ist das, was uns daran hindert, das Evangelium weiterzugeben. Das müssen wir uns heute an diesem Sonntag eingestehen. So ist es. Deshalb haben manche unserer Familienangehörigen noch nie die frohe Botschaft gehört, unsere Nachbarn, Arbeitskollegen, Schulkameraden, Kommilitonen an der Uni, wer auch immer. Weil wir einfach keinen Bock haben oder andere Gründe haben. Unsere Lieblosigkeit. Okay, genug schlechte Nachrichten. Jetzt kommt die gute Nachricht. Wie können wir das überwinden? Wie können wir diese Hindernisse hinter uns lassen? Oder wie können wir sie angehen? Wir haben schon einen, der unser Versagen überwunden hat und der uns helfen möchte. Jesus Christus. Wenn wir ihm glauben, an ihn leben, dann kann er uns helfen, das alles zu überwinden. Wenn wir immer enger, immer inniger mit ihm leben, ist das möglich. Dann werden diese Hindernisse immer mehr in den Hintergrund treten und wir werden diese Schwierigkeit nicht haben. Wenn wir uns in Gottes Gegenwart aufhalten, und zwar nicht nur am Sonntag zwischen 10 und 11.20 Uhr oder 30, sondern jede Minute und jede Sekunde unseres Lebens, sich in Gottes Gegenwart aufhalten. Es hört sich vielleicht etwas wie Science Fiction an, aber das meint die Bibel. Über immer, jede Zeit, egal wo wir sind. Wenn wir mit Jesus innigst leben, wenn wir über sein Wesen nachdenken, wenn wir Gottes Schönheit, Gottes Worte betrachten, dann verblassen immer mehr diese Hindernisse. Wenn wir in Gottes Wort, in dem wie Gott ist, ewig, allmächtig, barmherzig, wenn wir darin baden, jeden Tag so richtig Dusche nehmen, uns, egal wo wir sind, einfach dem aussetzen, dann durchdringt uns immer mehr Gottes Liebe zu uns, aber auch zu den anderen Menschen. Wir sind dann durchtränkt mit dieser Botschaft. Und dann kennen wir ihn nicht anders. Dann verblasst unsere Menschenfurcht, unsere Trägheit und dann haben wir keine Angst vor den Menschen. Wenn wir Gottes Wesen betrachten, dann treten diese Hindernisse, die uns davon abhalten, das Evangelium weiterzugeben, zurück. Wie geht das konkret, noch konkreter? Setze dich Gottes Liebe immer wieder aus. Lass zu, dass er dich liebt. Lass dich so liebkosen, sagt man, ja? Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass mich so, still und froh, deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Genau. Ihr habt dies gemerkt? Das hat der Ter Stegen gut erfasst. Dass wir brauchen nichts zu machen. Wir müssen uns nur lieben lassen von Gott. Dass uns das durchdringt. Unsere Glaubensgemeinschaft, der persönlichen Glaubensgemeinschaft, Liebesgemeinschaft mit Gott, entspringt alles. Unser Lebensstil der Anbetung, die Gemeinschaft mit anderen Christen, eine dienende Haltung, aber auch Evangelisation. Das Bedürfnis, die gute Nachricht weiterzugeben. Und das wird zu unserem persönlichen Bedürfnis immer mehr und zu unserem gemeinsamen Bedürfnis als Gemeinde. Ja, und dann wollen wir das alles den Menschen bringen, damit sie an Jesus glauben, gerettet werden. Und wisst ihr was? Es kommt darauf an, dass du Jesus kennst, dass du ihn liebst und dass du anderen von ihm erzählst. Das gehört alles zusammen. Das ist so wie ein gebackenes Brot. Ist verbacken, gehört zusammen. Wenn Jesus uns selbst vielleicht langweilig und unwichtig ist, wenn Gottes Wort für uns vielleicht nicht so prickelnd ist, dann wird das auch die anderen Menschen nicht überzeugen. Dann begeistert sie das überhaupt nicht. Dann kommen sie gar nicht auf die Idee, dass wir zum Gottesdienst gehen oder was. Nur das, was wirklich in uns steckt, das, was wir glauben, leben, inspiriert andere Menschen. Die spüren das. Das muss aus allen Knopflöchern richtig rausstrahlen, ja? Rauskommen. Das merken die Menschen. Spurgeon hat einmal gesagt, das war ein sehr großer Baptistenprediger, Heiligkeit ist eine Blume, nicht die Wurzel. Evangelisation, ich dichte es um, ist eine Blume und nicht die Wurzel. Wenn wir in Christus, in Gottes Wort verwurzelt sind, dann werden wir von seiner Liebe überwältigt. Und wir blühen auf. Und wenn die Blumen blühen, vielleicht nicht alle, aber viele von denen, was machen sie? Die versprühen etwas. Ja, sage ich mal, in vielen, vielen Fällen duften sie. Und das ist schön. Wenn wir mit Gott verbunden sind, in ihm verwurzelt, dann versprühen wir Gottes Liebe und Gottes Gnade und die Freude darüber, dass wir mit ihm leben. Und wir inspirieren andere. Noch ein Beispiel. Ihr habt schon mal gehört von Mahatma Gandhi. Nein, das war kein Baptistenprediger. Indien. Wisst ihr schon? Indien, es gibt einen ganz langen Film, da kann man gut schlafen. Aber über Mahatma Gandhi. Ich habe das aber trotzdem geguckt, sogar zweimal. Total inspirierend. Mahatma Gandhi wäre vielleicht Christ geworden. Wenn es nur die Bergpredigt gäbe in der Bibel. Ihn störte es nämlich, dass zwischen der Theorie und Lehre Christi und dem tatsächlichen Handeln und Leben der Christen eine große Lücke klaffte. Also irgendwie konnte man das nicht zusammenbringen. Das war seine Beobachtung. Als Gandhi einmal von christlichen Missionaren gefragt wurde, was sie tun müssten, damit sie die Hindus das Evangelium annehmen, gab er zur Antwort: Denken Sie an das Geheimnis der Rose. Alle mögen sie, weil sie duftet. Also, duften Sie, meine Damen und Herren. Ist das nicht ein Tipp für Christen? Duften Sie, meine Damen und Herren. Das ist auch eine Botschaft an uns. Wir sollen das Evangelium duften. Es gibt andere Worte in der Bibel, wie, dass wir ein Wohlgeruch sein sollten. Das ist das Gleiche im Grunde genommen, aber etwas frommer, kommt aus der Bibel. Wohlgeruch zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen. Wir sind beauftragt zur Evangelisation. Eine Erinnerung, aber gleichzeitig nicht nur eine Erinnerung an das Theoretische, was wir schon gehört haben, sondern worauf kommt es wirklich an? Es kommt nicht darauf an, was du alles schon weißt, wie viele Bibeltexte du auswendig kennst, wie oft du sie gehört hast, wie oft sie du vielleicht gelesen und anderen so einfach hingeknallt hast. Es kommt darauf an, dass das Evangelium aus dir herausströmt, dass die Menschen das als Evangelium, gute Nachricht, so empfinden auch. Da brauchst du keine Überzeugungsarbeit zu leisten. Es geht aber dabei immer um Leben und Tod. Das dürfen wir nie vergessen. Und wir verkündigen Jesus Christus, den Retter. Wir können es tun, wenn wir uns ihm, seinem Wort und seiner Liebe aussetzen. Und das wünsche ich uns allen, dass wir es tatsächlich tun. Denkt immer an das Bild. Wir sind nicht auf einer einsamen Insel, auf dem Fels der Rettung, Jesus Christus, und vergessen andere Menschen. Wir sind in diese Welt hingestellt, damit wir auch für andere sind, weil wir eine Mission haben, einen Auftrag, sogar einen Befehl, zu anderen Menschen hinzugehen. Vielleicht hast du das noch nie so gehört. Vielleicht wusstest du gar nicht von Leben und Tod, von Verlorenheit, vom Gerettetsein. Dann wäre heute eine Möglichkeit für dich, dich für Jesus Christus, für ein Leben mit ihm zu entscheiden, dein Leben ihm hinzugeben und zu sagen, Gott, ich habe so viel verbockt, aber ich habe es heute verstanden und ich möchte anfangen, mit dir zu leben. Denn ich sehne mich danach, die Ewigkeit mit dir zu verbringen. Und ich möchte auch duften. Ich möchte auch anderen Menschen diese gute Nachricht weitergeben. Dann kannst du heute in diesem Gottesdienst, in Stille, nach diesem Gottesdienst hier nach vorne kommen, das sagen und für sich beten und dich segnen lassen. Dann wird der Anfang eines neuen Weges sein. Wenn du aber schon seit 200 Jahren Christ bist, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben, sage ich mal 50 oder 10. Aber heute ist dir etwas ganz neu klar geworden. Dann fange neu an und sag das Gott, ich möchte so für dich und mit dir leben, damit ich ständig gefüllt werde durch deine Liebe und deine Gnade. Ich muss nicht leisten, ich muss mich beschenken lassen. Dann komm auch, lass dich segnen, damit das in deinem Leben tatsächlich sich gefestigt hat. Der Chor kann sich schon vorbereiten. Ich bete kurz und dann hören wir auf ein schönes Lied. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du uns nicht uns selbst überlassen hast, sondern du bist da und du wünschst dir, dass wir mit dir leben und dass wir deine Liebe weitertragen. Und du befähigst uns auch dazu. Und wir brauchen uns nur auf dich zu öffnen. Herr, das ist eine Ehre. Es edelt uns, dass wir dein Evangelium weitergeben können. Segne uns bitte dabei und erfülle uns dabei mit neuer und großer Freude, es tun zu dürfen. Im Namen Jesu. Amen.